die Technik einzuschalten hier. Jetzt. Ja, vielen Dank für eure freundliche Begrüßung heute Morgen. Ich war die letzten beiden Male im Gottesdienst nicht präsent und trotzdem wurde ich heute Morgen mit einer Freundlichkeit begrüßt, die mein Herz so richtig erwärmt hat. Ich wurde sogar vermisst und man hat mich umarmt. Ist das nicht toll? Das brauchen wir, ja. Jeder von uns steckt unter der Woche in irgendeinem Alltag, der ihm alles abverlangt. Und die letzten Wochen sind vergangen. Jetzt haben wir schon wieder Sonntag. Vor 4 Wochen durfte ich hier predigen mit dem Thema biblische Prophetie, Grundlagen biblischer Prophetie. Und da kam einiges an positivem Feedback zurück zu mir, auch per WhatsApp. Das hat mich ermutigt, das Thema weiter anzugehen. Und so bekommt ihr heute nochmal eine Predigt über dieses Thema. Ihr seid also selber schuld, wenn ihr mich heute nochmal ertragen dürft. Ja, was haben wir das letzte Mal denn behandelt? Vielleicht eine kurze Wiederholung. Es ging darum, dass wir biblische Grundlagen anschauen wollten in der Offenbarung in Bezug auf die Endzeit. Und da haben wir begonnen, uns anzuschauen, was im ersten Kapitel steht, wo nämlich Johannes, der Jünger Johannes, eine Begegnung mit dem auferstandenen, verherrlichten Jesus hat. Und diese Begegnung war so dramatisch, war so energiegeladen, war so brachial, dass das Johannes nicht so ohne weiteres überlebt hätte. Er fiel zu Boden wie tot. Diese Erscheinung in langem Gewand, gegürtet in die Brust mit einem goldenen Gürtel, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, scheint in ihrer Macht, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und wir haben gleich zu Anfang festgestellt, ja, Jesus hat diese Schlüssel, nicht irgendjemand anders, nicht der Satan, nicht irgendwelche Klerusgelehrten, sondern Jesus allein. Dann ging es weiter, wir haben uns angeschaut, die erste Gemeinde, und zwar hat ja Johannes den Auftrag bekommen, was aufzuschreiben, nämlich das, was er gesehen hat, das war diese Erscheinung, dann aufzuschreiben, was ist, und aufzuschreiben, was danach geschehen soll. Und das, was ist, zur Zeit des Johannes, waren die 7 Gemeinden, die zu der Zeit existiert haben. Jede einzelne Gemeinde ist aber auch ein Abbild der Kirchengeschichte, wie sie stattgefunden hat und mit welchen Schwerpunkten. Die erste Gemeinde war die Gemeinde Ephesus, die apostolische Gemeinde. Und wir haben festgestellt, dass das eine ganz aufregende Zeit war, wo viel passiert ist, Wunder, Zeichen und so weiter. Aber eines ist geschehen im Laufe der Zeit, als Routine Einzug gehalten hat, ist die erste Liebe anscheinend verloren gegangen, hat Jesus angemahnt, ja. Also die habt ihr nicht mehr und jetzt seid ihr davon abgefallen. Guckt, dass ihr die mal zurückkriegt. Wichtig ist nur gewesen, was ist denn das für eine Liebe? Die erste Liebe. Die kann niemals von uns kommen, von uns Menschen. Proto Agape steht dort. Die erste Liebe seiner Art kommt von Gott. Ja, die Liebe, mit der Gott uns liebt, die hatten sie verloren. Das hatten sie vergessen. Die Liebe, die dich liebt, wie du bist, nicht wie du sein sollst, so wie du bist. Und so darfst du heute zu Gott kommen. So bin ich hierher gekommen, so wie ich bin. Ich habe nichts zu verbergen. Ich gebe mich relativ authentisch, auch wenn natürlich einige Rollen mir anhaften. Aber ihr dürft von mir erwarten, dass ich euch das erzähle, was ich wirklich glaube. Ein Vers möchte ich jetzt noch voranstellen, bevor ich weiter ins Thema reingehe. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Davon haben wir heute schon gesungen. Ja. Und wenn dieser Goldpreis in noch so astronomische Höhen gehen sollte, wie er jetzt schon dabei ist zu gehen, und wir beobachten das alle in den Medien, Er wird nicht dazu in der Lage sein, eine einzige Seele zu erlösen. Nicht eine einzige. Und daran können wir schon mal ablesen und ermessen, wie kostbar dieses Blut ist. Wie kostbar das Blut ist, das das Lamm, das unschuldige Lamm, nämlich Jesus, vergossen hat. Die Gemeinde zu Ephesus. Daran anschließend kommt ein Brief an die Gemeinde in Smyrna. Das war die Gemeinde in der Verfolgung, 1. bis 3. Jahrhundert. Die hatten ganz andere Sorgen wie heute, wie wir heute haben. Ne? Da ging es ums nackte Überleben teilweise. Die hatten auch keine Hierarchie in irgendeiner Weise, dafür hatten sie gar keine Zeit. Keine Bischöfe, keine Kardinäle, keine Pastoren, was weiß ich. Die hatten ihre Gemeinden und dann die Ältesten und mussten ja fluide Strukturen haben, damit sie das überhaupt überleben. Diese ganze Verfolgung. Viele sind zu Tode gekommen, haben das nicht überlebt auf der Erde, haben natürlich eine Herrlichkeit im Himmel. Nachdem kam das Sendschreiben in die Gemeinde in Pergamon. Das war da schon was ganz anderes. Ein Abbild für das konstantinische Zeitalter, als dann das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde. Was für ein gewaltiger Sieg. Doch nicht. Diese Vermählung mit Staat und Kirche brachte doch einiges mit sich. Plötzlich waren vielleicht nicht mehr alle so gläubig in der Gemeinde, da hat man einfach die Menschen getauft. Ja, dass man dazugehört, da ging es um Stückzahl, nicht um den wahrhaftigen Glauben. Die Kindstaufe wurde eingeführt und plötzlich warst du gläubig, warst du Mitglied, warst du mit drin. Ein Klerus hat sich herausgebildet, im Unterschied zu dem Laientum. Die hatten ja keine Ahnung da unten, ne? Konnten ja kaum lesen und schreiben, aber der Klerus war gebildet, hat vielleicht Theologie studiert. Die Bischöfe haben sich herausgebildet und so weiter, haben die Geschicke bestimmt von Politik, Wirtschaft und Geistlichkeit. Ja, dann kam noch eine weitere Gemeinde hinzu, über die soll es heute gehen. War für mich ein herausforderndes Thema, ein schwieriges Thema. Ich möchte es trotzdem uns nahe bringen, vielleicht können wir was mitnehmen daraus. Die Gemeinde in Thyatira, die Gemeinde des finsteren Mittelalters, so wird sie wohl genannt, 600 bis 1517 nach Christus ungefähr, ja, so bis zur Reformation. Kleinen Schluck. Der Name Thyatira heißt übersetzt fortgesetztes oder beständiges Opfer. Nur mal so im Hinterkopf behalten, wir kommen da später noch drauf. Und hier schreibe dem Engel der Gemeinde Thyatira, also es wurde nicht einem Engel geschrieben, sondern der Gemeindeleitung. Das kann man mit dem Wort Engel hier verbinden. Schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz. Und schon alleine die Vorstellung, wie Jesus hier auftritt. Ich bin der Sohn Gottes. Es gibt niemand anders neben mir. Alles, was du dir irgendwie geistlich aufgebaut hast, existiert gar nicht neben mir. Du kannst nur mich haben als den Einzigen, der rettet. Als den Einzigen, der Gott ist. Es gibt niemand anderen. Feuerflamme hat was Reinigendes, ne? Die Augen wie Feuerflamme, aber vielleicht auch was Gerichtsmäßiges, was da durchaus mitschwingt. Also schon eine Autorität, die sich hier vorstellt. In Ephesus war es der Jesus, der zwischen den goldenen Leuchtern ging, ja, der mitten unter euch ist. Er stellt sich jeder Gemeinde so vor, wie es die jeweilige Gemeinde eben braucht. Und er sagt, ich kenne dich. Ich weiß, was du tust. Du musst mir nichts erzählen, ich bin ja bei dir, bin der, der dich überhaupt zusammengebracht hat, der dich geboren hat. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Wow, da war ja alles da. Da war ja alles im Überfluss vorhanden. Geduld, Liebe, Dienst, Glaube. Und noch immer mehr, je weiter du gehst, wird es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Die haben ja gar nicht nachgelassen. Also alles, was man sich wünscht von einem Gemeindeleben, war ja da vorhanden. Also, Punkt, kann man eigentlich zumachen. So muss es sein. Wunderbar. Der Brief geht aber noch weiter. Aber ich habe gegen dich, sagt der Jesus. Also er hat, ja, weil ich dich so sehr liebe, weil ich dich mit dieser Liebe liebe, mit der ersten Liebe, weil du mir so wichtig bist, muss ich dir sagen, dass es in dir, in deinem Innersten, in deinem Herzen, dort, wo eigentlich ich nur sein sollte, gibt es jemanden, der dir nicht wohlgesonnen ist. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und vielleicht gab es sogar eine Frau zu der Zeit, die Isabel mit Namen wirklich hieß und die dort tätig war, durchaus möglich. Ich glaube eher, dass das eine prophetische Stelle ist, die verdeutlichen soll, was der Geist dieser Frau tut. Und das können wir aus dem Alten Testament ablesen. Diese Frau Isabel war nämlich im Alten Testament zur Zeit der Könige aktiv. Und das Nordreich Israels hatte einen König namens Ahab. Und dieser Ahab hat sich gedacht, ich nehme eine Frau, nicht aus den Reihen Israels irgendwoher, sondern aus dem Ausland, nämlich von den Phöniziern, aus Sidon, eine Königstochter. Und die hieß Isabel. Und sicherlich hat er sich ausgemalt, da gibt es Vorteile. Wirtschaftliche Art, wir können zusammenarbeiten. Sie nennt sich auch eine Prophetin, also die wird ja vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen was mitbringen, was mir weiterhelfen kann in der Zukunft. Ne? Hat er sie vielleicht ausgerechnet? Also nahm er sie zur Frau. Aber diese Isabel hatte nur einen Ziel, den gesamten Gottesdienst Israels zu unterwandern, zu unterhöhlen und den Gott Jahwe einfach wegzudrängen. Und in kürzester Zeit hat sie eine Prophetenarmee aufgestellt von Baalspriestern, von 460 Leuten waren das. Und da war jegliche moralische Instanz und Grenze außer Kraft gesetzt, da durfte alles passieren. Alles, was Israel ausgemacht hat in seinem Gottesdienst, wurde vernichtet. Nur durch diesen Einfluss dieser Frau auf den König, und der König wiederum hatte Einfluss auf die Priesterschaft, und die Baalspriester hatten wiederum Einfluss auf die Bevölkerung, und die hat es anscheinend mitgetragen. Wir können hier lesen, du duldest sie, du lässt sie gewähren. Sie hat also so einen Einfluss bekommen, so eine manipulative Kraft, dass man sie gewähren lässt. Niemand wehrt sich. Komisch. Zweitens, sie sagt, sie sei eine Prophetin. Etwas von Bedeutung. Und drittens, sie lehrt und verführt. Lehre wird aufgestellt. Eine Lehre, die irgendwo irgendjemand ganz Kluges dann erfunden hat, wo man sich darauf einigen kann, wo man denkt, ja, oh ja, ja, so wird es wohl sein. Ja, dann müssen wir das wohl machen. Und Isabel hat das ganze Volk verführt in Israel. Und es brauchte einen wahrhaftigen Propheten, um den Einhalt zu gebieten. Das war der Prophet Elia. Er hat gesagt, nee, nicht mit mir und nicht mit meinem Gott. Und da hat er sie herausgefordert, die Baalspriester, kommt doch her. So, hier, nehmen wir einen Stier, ihr und ich, als Opfer. Aber nicht einfach anzünden, nee, nee, nee. Wenn Gott das Feuer vom Himmel schickt, auf wessen Opfer? Das ist der Gott. Und das war natürlich Elias Stier, wo das Feuer vom Himmel kam. Und dann, oh ja, das ganze Feuer, oh, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja, dann war die Einsicht da. Warum erst dann? Hatten sie kein Vertrauen mehr in Gott? Hatten sie das irgendwo verloren? Hatten sie das preisgegeben, leichtfertig vielleicht verkauft, an eine Prophetin namens Isabel? Fragen. Nun, die Gemeinde des Mittelalters. Warum habe ich die gerade genommen? Weil ich glaube, dass diese lange Zeit unter dieser ja, römisch-katholischen Herrschaft und dann auch bis in die Reformation hinein Auswirkungen hat auf uns. Ich glaube, dass wir nicht ganz unbeleckt und unberührt sind davon. Darauf komme ich später auch noch zu sprechen. Deswegen habe ich mich entschlossen, das Thema hier reinzunehmen. Lehre in der römisch-katholischen Kirche hat sich ausgebreitet, die mit Jesus im Grunde nicht mehr viel zu tun hatte. Ein Mann namens Albertus Magnus hat um 1260 gelebt. Der hat dann den christlichen Aristotelismus, wenn ich das mal so sagen darf, reingebracht. Das Wort ist schwierig. Aber griechische Philosophie hat Einzug gehalten. in die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Und dann, wo ist eigentlich unser Jesus hin? Existiert da vielleicht zwischen anderen Göttern auch noch irgendwo? Als Randfigur wird er schon noch da sein? Ja, dann holen wir ihn halt raus zum Abendmahl. Das ändern wir jetzt. Der Priester, der das Brot und den Kelch gesegnet hat, der hat dazu geführt, dass das wahrhaftig dann der Leib und das Brot Jesu war. Also diese Lehre hat einen bestimmten Namen, ich kann es nicht aussprechen. Vielleicht kennt es jemand von euch. Trans, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, deswegen auch dieses wiederkehrende Opfer. Aber wir wissen doch, Jesus hat einmal gelitten, hat einmal das Opfer gebracht, hat einmal sein Blut vergossen und das reicht für alle Menschen, die leben und die kommen werden. Es reicht für alle. Es braucht kein wiederkehrendes Opfer irgendeiner Art. Und dann haben sie auch noch beschlossen, dass die Laien das Brot kriegen, ne? Aber nicht den Kelch. Weil das kostbare Blut Jesu könnte ja verschüttet werden. Das war nur für die Priester da. Und diese Trennung zwischen Laien und Klerus ging immer schärfer. Immer schärfer. Das war die Lehre der Nikolaiten, die Jesus hasst. Hierarchie hat dem Evangelium noch nie gut getan. Machthierarchie vor allen Dingen. Taufwiedergeburt haben wir schon angesprochen. Zölibat, auch eine Lehre, die reingekommen ist. Ablasslehre. Die Heiligung war nicht zu Ende mit dem Tod. Nee. Nach dem Tod geht es nicht in den Himmel. Da geht es erstmal eine Runde ins Fegefeuer. Ja, so. Da kannst du erstmal ein bisschen gereinigt werden. Oder länger, je nachdem, wie schmutzig du warst. Und dann kommst du in den Himmel. Aber kein Problem. Du kannst bezahlen. Ein paar Ablassschillinge und dann wird die Zeit im Fegefeuer verkürzt. Und wenn du noch ein bisschen auf der Kante hast und freizügig bist, kannst du für deine Verwandten auch noch was bezahlen. Wir lachen heute darüber. Das war damals gängige Praxis. Da hat keiner auch nur einen Zweifel dran gehabt, dass es so sein wird. Bußlehre. Man kann natürlich die Zeit im Fegefeuer verkürzen, wenn man sich hier so einen Stachelgürtel ums Bein hängt oder Bußübungen tut oder was weiß ich alles. Ohrenbeichte, ja, mag vielleicht manchmal nicht schlecht sein. Aber dann betest du halt dein 10-mal Ave Maria oder was weiß ich, dann ist wieder gut. Alles Dinge, die mit der ersten Gemeinde gar nichts mehr zu tun haben. Überhaupt nichts mehr. Und genau das hat Jesus im Inneren angesprochen. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Wo aber Vergebung der Sünde ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Und deswegen haben wir auch das letzte Mal festgestellt, das böse Gewissen ist ganz schlecht. Es bringt uns null weiter. Wir sind befreit von dem bösen Gewissen durch das Blut Jesu. Wir können vorwärts gehen. Der Heiligungsprozess ist ein Weg. Und auch Überwinder zu sein, ist ein Weg. Wir müssen keine Checkliste abarbeiten, was wir alles überwunden haben, damit wir als Überwinder gelten. Sondern Überwinder ist der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist ein Überwinder. Ja, jetzt komme ich mal auf uns. Uns geht ja die Gemeinde aus dem Mittelalter nichts an, ne? Gut, auch die reformierte Kirche hat heute noch gewisse Dinge übernommen, wie zum Beispiel die Kindstaufe, gibt es ja da immer noch. Also das sind auch so Relikte aus der Vergangenheit, die eigentlich nicht gut sind. Ja, sagen wir es so, wie es ist. Und wenn du jetzt in der lutherisch-evangelischen Kirche bist und du lässt dein Kind nicht taufen, dann wirst du gefragt, ja, warum lässt dein Kind nicht taufen? Eigentlich müsste ich zurückfragen, warum lässt du dein Kind taufen? Warum? Nenn mir den Grund. Wo ist das Glaubensbekenntnis? Wo ist das persönliche Glaubensbekenntnis? Wo habe ich mich entschieden für Jesus? Wo hast du dich entschieden für Jesus? Diese Aufweichung hat dazu geführt, dass das Weltliche sich mit dem Geistlichen verbunden hat und Jesus nicht mehr im Zentrum der Gemeinde ist. Aber uns geht das, glaube ich, nicht so viel an und ich bin auch dankbar und froh, in dieser Gemeinde zu sein. Ne? Wir haben keine große Hierarchie. Wir haben, was haben wir denn alles? Keine Kindstaufe. Wir haben die Erwachsenentaufe. Wir sind gut unterrichtet. Wir haben eine Meinung. Wir können lesen und schreiben. Wir können die Bibel studieren. Wir können alles abgleichen. Wir haben keinen Papst. Aber genau, richtig. Marius, keine Maria. keine Marienverehrung. Wir haben die paulinischen Briefe, die können wir studieren, da können wir viel daraus ablesen. Wir haben das Sprachengebet. Wir haben auch die Heilung und der Handauflegung. Wir haben einen Sonntagsgottesdienst mit einer Sonntagspredigt. Und wir haben, darauf habe ich nur gewartet, Markus, danke, danke für den Hinweis. Und wir, danke. Und wir haben Lobpreis. Wir sind ja außen vor. Ja, das, wir haben ja, wir sind ja schon clean. Ja? Und ich mache das heute ein bisschen provokant und vielleicht auch ein bisschen lustig, einfach, dass wir es auch verstoffwechseln können. Aber es scheint mir doch wichtig zu sein. Wenn das wirklich aus einem inneren, erfüllten geistlichen Leben herauskommt, ist es super. Es ist klasse. Bringt es dich weiter. Meine Frage ist, sind da vielleicht teilweise Handlungen drinnen, äußere Handlungen, mit denen wir Glaubensüberzeugung oder verinnerlichte Lehre in immer gleichen Abläufen und Liturgien Sinn und Bedeutung geben? Kann das sein? Die verfolgte Kirche, die hat keine Zeit gehabt für sowas. Die mussten sich ständig neu organisieren, die konnten keine Hierarchien gebrauchen. Besonders Gottesdienst, ja, wenn nicht woanders. Was weiß ich, Jesus war im Zentrum, egal wo. Egal in welchem Steingebäude oder draußen oder sonst wo oder in der Hauskirche. Und überall hat man dafür gesorgt, dass ein entsprechender Ältester oder Begleiter da war für die jeweilige Gemeinde. Das hat das ganze Ding so lebendig gemacht. Ja, das ist schon ein bisschen provokant. Wo ist denn der lebendige Jesus, der Sohn Gottes, der mich in die Freiheit führt? Wo ist er denn? Und manchmal erscheint es mir so, wenn ich dann die immer wieder gleichen Abläufe, die immer wieder gleichen Lieder und auch im Lobpreis, dann geht mir das einfach alles gewaltig nur noch auf den Zünder. Sorry für diese Worte, aber so ist es. Ich weiß, dir geht's nicht so. Oder den meisten geht es nicht so, aber es gibt vielleicht einige, denen geht es wie mir. Und dann brauche ich was anderes. Dann brauche ich diesen lebendigen Jesus. Dann brauche ich den Jesus, der mich damals aus dem Zelt geführt hat. Ich sage jetzt nicht welches, aber er hat mich rausgeführt. Aus ganz großen Schwierigkeiten. Und ich habe nichts gehabt, wo ich mich dran festhalten konnte, in irgendeiner Liturgie, irgendein Lied, nichts. Aber Jesus war mir schon bewusst. Und später, als ich unterrichtet war von der Kraft seines Blutes, ja, da war das der Lebensinhalt. Ja, das hat mich wirklich verändert. Das hat mir wirklich Kraft gegeben. Immer dann, wenn wir irgendwo stecken bleiben, ne, nicht weiterkommen, sind wir geneigt, entweder da stehen zu bleiben oder vielleicht sogar zurückzugehen. Obwohl der Weg zurück immer schlecht ist. Den es eigentlich auch gar nicht gibt. Wir sehen das an Abraham. Abraham und seine ganze Familie, inklusive Vater war der Terach, sind aus ihrem Ursprungsland Chaldea ausgezogen. Aber nicht, weil Abraham die Idee hatte. Terach, sein Vater, hatte die Idee. Er wollte raus. Sein Sohn Haran war nämlich gestorben. Und hat seine Familie geschnappt und wollte ins Land Kanaan. Außer Nahor, der andere Bruder ist nicht mitgekommen, der ist da geblieben. Aber Abraham und Lot und die Frauen sind mitgekommen. Und sie sind gekommen bis Haran. Haran sind sie stecken geblieben. Der gleiche Name wie der Bruder, der Verstorbene. Da ging es nicht weiter. Aus irgendeinem Grund. Bis Gott zu Abraham gesprochen hat. Die Stimme. Ja. Geh weg von deinem Vaterhaus. Verlasse dein Vaterhaus. Ich führe dich einen neuen Weg. Das Leben ist immer da, wo wir nicht waren. Da findet statt. In allen Strukturen, wo wir uns festfahren, festlaufen, festtreten, findet es nicht mehr statt. Da kommt irgendwann der Tod rein. Wir wundern uns, wir sind ausgebrannt, wir sind müde. Eigentlich machen wir nur noch ein System aufrecht, aber das wahre Leben ist nicht mehr da. Und dann hat es sich aufgemacht. Und es kamen viele Schwierigkeiten. Viele Dinge sind nicht gut gelaufen oder schlecht, ja, schwierig gelaufen. Ägypten und so weiter. Aber Gott hat sie ans Ziel gebracht. Irgendwann, weil sie ihm immer vertraut haben. Abraham glaubte Gott. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht seine guten oder schlechten Taten. Wie kriegen wir denn diesen Jesus wieder in die Mitte? Da, wo er hingehört. Wie schaffen wir denn das? mit besonderen Glaubensbekenntnissen, Handlungen, Gebeten, missionarische Anstrengungen, Buße. Sicher, ist der ein oder andere Vorschlag ganz gut. Ich will keine Theorie aufstellen, wie das geschieht. Das liegt mir fern. Dafür habe ich schon zu viele Auf und Abs in meinem Leben erlebt selber. Aber eine Geschichte, die finde ich sehr interessant und mit der möchte ich dann auch langsam zum Abschluss kommen. Das ist die Geschichte Davids, König in Israel, der das Herz am richtigen Fleck hatte, der Gott vertraut hat. Als kleiner Junge hat er schon die Schafe gehütet und hat niemanden bei sich gehabt, außer Gott war er nicht. Mehr oder weniger vergessen in der Familie. Aber er wurde König. Und zu der Zeit, als er König war, war eine Sache verloren gegangen. Das war die Bundeslade. Die Bundeslade war eigentlich ein Holzkasten mit Stangen zum Tragen und in dem Inhalt waren die 10 Gebote. Und auf dem Deckel war der Gnadenthron und die Cherubim, die es abgedeckt haben. Ein Vorschatten, ein Bild für Jesus. Aber dieses Gebilde, diese Bundeslade, die war im Allerheiligsten verborgen, unter dem Vorhang des Vorhangs, wo nur einmal im Jahr der hohe Priester hinein durfte, um mit Blut die Sünden des Volkes zu sühnen. Es war im Groben die Bundeslade. Nur manchmal wurde sie vom Volk umhergetragen, dann, wenn es um Konflikte ging, wenn Kriege anstanden und sie den Herrn befragt haben, sollen wir das Land einnehmen? Ja, geht los. Und die Bundeslade wurde von den Leviten mitgetragen. Und immer wenn sie dabei war, hatten sie Erfolg, hatten sie große Siege. Das war sogar den Völkern bekannt, den Nationen, die schon gefragt haben, die Späher, haben sie die Bundeslade dabei? Ja. Oh, haben wir schon verloren. Können wir schon abziehen, ne? So ungefähr. Aber eines Tages waren sich die Israeliten so sicher, dass sie jetzt mit der Bundeslade das Volk der Philister besiegen würden. Obwohl Gott in dem Fall nicht mit ihnen war. Und das führte dazu, dass die Philister Israel geschlagen haben, 30.000 Mann, und die Bundeslade in Besitz genommen haben. Weg war sie. Gestohlen. Was jetzt? Jetzt ist guter Rat teuer. Ja, einfach mal aus der Mitte weg. Das Hauptstück, das Herzstück des Gottesdienstes Israels war verloren. Die Philister haben es also mitgenommen nach Gaza, Ekron, wie die ganzen Orte da heißen. Was haben sie gemacht? Sie haben diese Lade in das Haus Dagons gebracht, ihres Gottes. Also Stein, Gott. Da haben sie hingestellt über Nacht und am nächsten Morgen sind sie reingekommen und der Dagon lag, bumm, zerschmettert. Kopf und Hände waren ab vor der Lade und ja, und jetzt? Nichts hat neben sonst Bestand. Kein Götze, kein selbstgemachter Gott, keine Religion, keine irgendwelche Lehre, irgendwas, nichts hat neben Jesus Bestand. Es geht alles kaputt. Ja, dann haben sie Angst gekriegt. Was machen wir jetzt? Dann haben sie die Lade von Stadt zu Stadt geschickt. Ja, nach Ekron und überall hin. Und überall, wo die Lade aufgetaucht ist, sind die Leute krank geworden. Beulenpest, Mäuse, irgendwelche Seuchen. Also das gesamte Volk ist krank geworden. Ja? Also der geistliche Feind kann mit Jesus nichts anfangen. Er wird zugrunde gehen. Also was haben sie sich gedacht, die Philister? Na gut, nee, hat alles keinen Wert, wir schicken die Lade zurück. So. Die wussten ja nicht wie. Einfach auf dem Ochsenkarren drauf, Kühe davor gespannt, noch ein paar Goldbeulen dazu als Tribut, ne? Dass die Israeliten wohlgesonnen waren. Jetzt schicken sie ja das Allerheiligste zurück. Und haben den Karren losgeschickt und die Kühe sind schnurstracks auf den Ort Kirjat Jearim, heißt er, glaube ich, zugesteuert, zu einem Haus, wo ein Abinadab gewohnt hat. Und Abinadab war der zweitälteste Bruder Davids. Der kam raus, sah die Kühe mit der Bundeslade, hat sich natürlich gefreut, hat gleich gewusst, ob, jetzt müssen wir hier richtig vorgehen. Hat die Leviten geholt, die Bundeslade runternehmen lassen auf einen Stein, hat den Karren verbrannt, hat die Kühe darauf geopfert und hat dann Eleazar geweiht, auf die Bundeslade aufzupassen. nur darauf aufzupassen, darauf das zu wachen, dieses Kostbare, das Kostbarste überhaupt. Was meint ihr, wie lange das gedauert hat? 20 Jahre. 20 Jahre lang war die verlorene Bundeslade dort im Haus von Abinadab. Abinadab. Und David wollte sie zurückholen. Er wollte so gerne, dass die Bundeslade, das Herzstück des Glaubens, wieder zurückkommt nach Jerusalem, da wo es hingehört. Ja. Also gut, auf diesen Wunsch folgen Taten. Ja. Nicht lange überlegt, zack, zack. Wir fahren dahin, wir laden die Bundeslade auf den Ochsenkarren, spannen die Ochsen davor und dann geht's los und so war es auch. Die waren dann unterwegs nach Jerusalem und alle haben sich gefreut, die Bundeslade kommt zurück, wir haben sie wieder, wunderbar. Aber die Rinder sind gestolpert. Ja. Und Usa, ein Sohn Abinadabs, griff nach der Bundeslade, um sie festzuhalten und starb dabei. Fiel um, tot. Usa heißt übersetzt meine Kraft, menschliche Kraft. Was wir hier feststellen können, ist, mit menschlicher Kraft geht es nicht. Es geht nicht mit menschlicher Kraft. Und David war darüber so mitgenommen, dass er aufgegeben hat. Oh nee, das geht nicht. Mein Neffe ist jetzt gestorben. Wir haben hier was völlig falsch angefangen. Und er hat beschlossen, diese Bundeslade zum Hause Obed-Edom zu bringen. Ein Name, der mir auch nicht geläufig war. 2. Samuel 6, 11 und 12. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gaditas. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Wie das? Wieso segnet jetzt Gott das Haus? Also alles. Also steht jetzt nicht geschrieben, womit oder in welcher Form, aber das ganze Haus. Und so stark, dass es sogar dem König David angesagt wurde, dass der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Der Name Obed-Edom bedeutet, Obed bedeutet Diener und Edom, das sind eigentlich die Edomiter, die Nachkommen von Esau, dem Bruder Jakobs. Roter Mann. Ne? Aber das Kürzel Dom oder Damm bedeutet auch Blut. Genau wie in Adam auch das Wort Blut drin steckt. Wir können also annehmen, dass es heißt Diener des roten Blutes. Ein Vorschatten auf die Bedeutung des Blutes Jesu. Welche Bedeutung, welche Kostbarkeit ist es eigentlich? Was lassen wir uns eigentlich hier rauben? Was lassen wir uns eigentlich hier wegnehmen? Und Obed-Edom hatte das irgendwo verstanden. Und Gott segnete das ganze Haus. Und als David das hörte, hat er sich gedacht, jetzt mache ich es richtig. Er studierte die Heiligen Schriften. Er wusste jetzt, er braucht Leviten. Er wusste jetzt, er braucht Opfer. Und so hat er es gemacht. Die Leviten hat er zusammengetrommelt, ist zu Obed-Edom, hat sie die Bundeslade tragen lassen. Alle 6 Schritte hat er ein Opfer gebracht. Und so, ja, es hat lang gedauert. Also Gott sei Dank müssen wir sowas nicht mehr machen. Und hat die Lade dann aber nach Jerusalem erfolgreich gebracht. Und diese unbeschreibliche Freude, die daraus resultiert war, war so groß, dass David völlig vergessen hatte, dass er König war, halbnackt. Ist er wieder zum kleinen Jungen geworden und hat da rumgetanzt und vor der Lade, sodass sogar die Bewohner es anstößig fanden. Aber er war wieder dieser Junge auf dem Feld, der nur Gott kannte. Und der hat ihn beschützt vor den Bären und vor dem Löwen. Und sonst war da niemand. Und das war das Wichtige. Ich glaube, das können wir mitnehmen. Wann hast du das Vertrauen in das Blut verloren? Wo wurde es dir oder wo konnte es dir geraubt werden? Wo ist uns in der Gemeinde dieses Zentrum irgendwo verloren gegangen? Wo sind Handlungen wichtiger geworden? Wo sind Strukturen und Systeme wichtiger geworden als Jesus, als sein Blut? Jesus gibt hier eine doppelte Verheißung. Ganz wichtiger Vers. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, er spricht von uns, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass er verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Du bist der Träger seiner Gegenwart. Du bist berufen zur königlichen Priesterschaft durch das Blut Jesu, wenn du es denn für dein Leben angenommen hast und anwendest. Jawohl. Kein System, kein Glaubenssystem, keine Konfession, keine gemeindlichen Zusammenkünfte können dafür sorgen, dass du der Träger der Gegenwart Jesu bist. Das kannst nur du in deinem ganz persönlichen Glauben. Und das Ziel ist, dass wir diesen persönlichen Glauben wieder leben, in unserer Authentizität. Nicht in dem, was wir religiös von jemandem erwarten. Nicht von dem, dass wir, wenn wir Lieder singen, Tränen ausbrechen und dort dem nächsten religiösen Gefühl nachjage, sondern was bedeutet es wirklich, das Blut Jesu in meinem Leben wirksam werden zu lassen? Wirksam werden zu lassen. Bei meiner Familie, er segnete das ganze Haus von Obed-Edom. Für meine Kinder, ja, für meine Kinder, natürlich. Und das sage ich jetzt nicht leichtfertig, weil wir auch eine Geschichte haben. Ja, ja, aber es hat mein Herz neu entfacht. Es hat dazu geführt, mir tiefere Gedanken zu machen. Das wollte ich euch heute mitgeben. Wer überwindet, sagt Jesus, und hält meine Werke bis zum Ende, dem will ich Macht geben über die Nationen. Wow. Nicht über die jetzigen Nationen, sondern im zukünftigen Friedensreich des Messias. Ja, werden wir diese Rolle haben. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Das ist Jesus selber. Er selber. Ja, ich bin am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, ich konnte etwas inspirieren, etwas in Bewegung setzen, und ich möchte gerne noch beten mit euch. Jesus, ich danke dir, dass du dein kostbares Blut für jeden Einzelnen hier vergossen hast. Danke, dass wir im Glauben leben und sterben und wieder auferstehen mit dir gemeinsam in deinem zukünftigen Königreich. Und danke, dass wir das hier auf der Erde, in der Gemeinde, dort, wo wir hingestellt sind, leben dürfen. Wir bitten dich, Vater, dass du jetzt in dieser Zeit, wo so viele Umbrüche sind, wo so viel Bewegung drin ist, dass du uns als Gemeinde auch vorbereitest. Herr, dass du die richtigen Impulse setzt, dass wir in der Liebe miteinander verbunden sind und dass wir das auch in die Welt hinaustragen können. In Jesu Namen bete ich. Amen.